ich gehe jetzt davon aus, dass Pflanzen nicht sagen, geiler Scheiß, toll, dass ich bei dir bin. Nach meiner Ausbildung war ich tatsächlich ziemlich bedient. Ich habe gedacht, alter Schalter, geh mir weg mit dem Scheiß. Wie, und du machst nicht weiter? Also das war ein absolutes Unverständnis. Und jetzt aus meiner Situation sage ich, es war trotzdem und alle anderen Ideen total richtig und gut, dass ich das so entschieden habe. Weg von diesem schnell businessmäßigen, komm hier in 3 Monaten und dann schakka schakka und alle klatschen, jubeln, pushy pushy. Will ich nicht, weil das ist die Natur nicht. Wenn man sich selber mal prüft, also wenn man sich jetzt selber oder wenn du dir auch selber ganz direkt die Frage stellst, du hattest mal ein Ziel und du hast es erreicht, dann hattest du vielleicht dieses Hochgefühl, du hast es erreicht, hast eine Auszeichnung bekommen, hast eine Note bekommen, hast ein Zertifikat bekommen, hast es erreicht. Und wie war das Gefühl danach?
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist das Grüne muss nach oben, der Podcast mit Blick über den Beetrand. Ich bin Jens und heute spreche ich mit Gunhild. Gunhild musste viel lernen, viel studieren, viel durchleben und viel aufgeben, bis sie das sein konnte, was sie heute ist. Grün, wild, wunderbar. Ich möchte heute von Gunhild wissen, warum ein Garten ein Prozess ist und keine Hauruck-Aktion, wie es sich mit Phasen unterschiedlicher Energie arbeiten lässt und wieso Ziele nie ein Ende bedeuten. Hallo, Gunhild.
Hallo Jens, schön, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Gunhild, wer bist du und was machst du?
Ich bin Gunhild, ich bin Gärtnerin, ich komme aus Berlin, ich wohne hier mit meinen 2 Kindern und ich habe nach dem Abi meine Gärtnerlehre gemacht und dann ging mein Gartenleben so los, obwohl ich schon im Wedding, also ich komme Berlin-Wedding, da finde ich so eine Weddinger Pflanze, schon im Haus immer gegärtnert habe und jetzt, ich helfe Leuten, dass sie ihre Gärten grün, wild und wunderbar gestalten können. Das ist so meine große Idee, mehr glückliche Gärten mit glücklichen Menschen.
Und du hast einen Garten in luftiger Höhe. Erzähl uns mal, was man dort entdecken kann.
Ja, ich habe einen Balkon tatsächlich. Als ich hierher gezogen bin und meinen Garten verlassen musste, wurde es ein Balkon. Und jetzt habe ich einen 30 Meter langen Balkon einmal um unsere Wohnung rum. Und da haben wir von Herzgespann für die Bienen über Rosen, die ich von meinem Kind zum Muttertag geschenkt bekommen habe, über Bronzefenchel, Kiwi, Tomaten, kleines Mini-Biotop, alles eigentlich, was es so gibt. So ist unser Balkon. Das hat angefangen mit Corona, weil wir eben keinen Garten hatten. Und dann haben wir dieses Gärtnern auf dem Balkon genossen. Vor allen Dingen, weil ich Balkone so sehe, dass jeder Balkon wie so ein Extremstandort aus dem Gebirge ist. Also eigentlich ist jeder Balkon ein Gebirgsvorsprung. Ein bisschen extravagant, extra ein bisschen exponiert, ein bisschen besonders. Und da experimentieren wir rum mit Pflanzen auf dem Balkon. Genau.
Und im Vorgespräch hast du mir gesagt, dass der Garten ein Prozess ist und keine Hauruck-Aktion und dass der Mensch den Moment akzeptieren sollte. Was meinst du damit?
Das ist genauso, wie du es gesagt hast. Das Garten ist immer ein Prozess. Also in Beratungsgesprächen stelle ich immer wieder fest, dass Menschen den Garten wie so ein Deko-Objekt betrachten oder die kaufen eine Babypflanze, stellen die dann hin und kriegen einen Schreck, dass sie wächst. Dabei wollen sie ja, dass sie wächst, aber eigentlich wollen sie auch nicht, dass sie wächst, weil sie dann die Kontrolle verlieren. Und dann ist dieses Deko-Feeling, wie wenn man in so ein schwedisches Einkaufszentrum geht und sagt, ich hätte jetzt einen orangen Teppich, dann macht man einen orangen Teppich oder im Garten, ich hätte jetzt einen grünen Rasen, dann wundert man sich, dass der nach 3 Jahren immer noch nicht schön ist oder ich sehe jetzt eine Blumenwiese und das muss dann jetzt auf Knopfdruck fertig sein. Und das ist aber, das geht nicht. Dann kommen die Jahreszeiten dazwischen, dann kommt die eigenen Lebensphasen dazwischen, dann kommen die Kinder dazwischen, Urlaub, Krankheiten, es ist immer, immer im Wechsel, es passiert immer was und das nennt man, glaube ich, Prozess, dieses ständige Weiterleben.
Das nehmen wir mal als kleinen Teaser für die Folge, da steigen wir später auch noch mal ein bisschen tiefer in die Thematik ein. Fangen wir erstmal bei dir im Leben ganz vorne an, vielleicht nicht beim Bobbycar, aber vielleicht ein bisschen später. Entscheide du mal, ich würde sagen, wir fangen mal nach dem Abi an oder erzähl uns mal, wann du die ersten Berührungspunkte mit der Natur, mit dem Garten, mit Pflanzen und Tieren hattest und wie sich das entwickelt hat.
Nach dem Abi hat die Ausbildung angefangen, ganz normal. Nach dem Abi, die einen gehen studieren und ich habe halt die Ausbildung angefangen. Aber dieser Kontakt zum Gärtnern oder zum Garten hat davor schon angefangen. in Berlin in dem Mehrfamilienmietshaus, in dem wir gewohnt haben, haben wir im Hochparterre gewohnt. Und da hatten wir so eine kleine Treppe runter in den Garten. Und meine Mutter war da maßgeblich mit bei, weil die hat dann da auch schon angefangen, Johannisbeeren zu pflanzen und lauter so kleine Schnickedöns-Sachen, die halt nicht auf schick waren, sondern wir konnten die ganze Zeit da schon so ein bisschen naschen. Und da, glaube ich, war ich auch schon angefixt und hat mich geprägt. Und dann bin ich nach Nürnberg gegangen zu meiner Ausbildung nach dem Abi, weil dort mein Großonkel, ein Pomologe, gewohnt hat. Das war ein krassester Gärtner überhaupt. Und dann war ich in einer kleinen Gärtnerei und da hatten wir alles. Also so wir hatten da Zierpflanzen. Aber vielleicht ist es schon noch wichtig zu sagen, dass es einfach 7 Fachrichtungen im Gartenbau gibt. Und dass man sich da entscheiden muss, welche Fachrichtung man gehen möchte. Ich weiß nicht, ob das alle wissen, weil für mich, ich habe gedacht, so, ich möchte Gärtner werden, dann werde ich Gärtner. Bin in dieses Berufsinformationszentrum gegangen und dann hieß es, ja, was wollen Sie denn werden? Und ich sage, naja, ich möchte Gärtner werden. Ja, watten für einen Gärtner. Sie, wie watten für einen Gärtner? Gärtner halt. Also das, was ja auch alle sagen, du bist Gärtnerin, hilf mir mal, ob das jetzt Kakteen sind oder Monsterer oder Pflaumenbaum, ist völlig egal. Also Gärtner ist ja für viele so ein Allround-Begriff und das wollte ich lernen. Ging nur nicht, weil wir 7 Fachrichtungen haben. Also Obstbaum, Gemüse, Stauden, Zierpflanzen, Baumschule, Landschaftsbau und Friedhofsbau. Das sind unsere Fachrichtungen in Deutschland für die Ausbildung. Und da war ich halt ein Mädchen, habe die Blumen genommen, die Zierpflanzen, diese ganzen Balkongeschichten. Ach, würde ich jetzt, glaube ich, nicht mehr machen. Aber egal, ich war in der kleinen Gärtnerei und da hatten wir aber von den anderen Fachrichtungen auch von allem was. Also wir hatten eine kleine Baumschule dran, wir waren auf dem Friedhof, wir haben unser Gemüse angebaut, verkauft, wir haben Stauden angebaut, wir haben daraus Stauden, also Pflanzen, Schnittblumen gewonnen für die Floristik, die bei uns mit gleich dabei war. Also ich hatte ein riesiges Glück, dass ich in einem kleinen Familienbetrieb war, wo alles mit bei war. Und das war jetzt in der Retrospektive viel wert.
Wenn man dann deinen Werdegang weiter betrachtet, dann kann man, glaube ich, darf man, glaube ich, sagen, dass er doch recht durchwachsen war mit der einen oder anderen Station. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, was du noch alles gemacht hast. Also du hast ja studiert hier und da. Und erzähl einfach mal aus deiner Perspektive, wie es dann weiterging und warum es dich mal hierhin verschlagen hat und mal dahin.
Ja, also nach meiner Ausbildung war ich tatsächlich ziemlich bedient. Ich habe gedacht, alter Schalter, geh mir weg mit dem Scheiß. Ich habe keine Lust mehr. Es ist reine Produktion, es ist doppeltes Aussehen, es ist Verkaufen von Produkten. Geh mir weg mit Pflanzen, ich will sie nicht mehr sehen. Bin ich abgeworben worden von der kleinen Gärtnerei, also unweit von Nürnberg entfernt. Und da habe ich aber nur als Überbrückung gearbeitet. War ein toller Betrieb, 2 Brüder, die haben den aufgezogen, vom Vater übernommen. Top, einwandfrei. Und ich wusste aber, dass ich weiter studieren möchte. Weil das war nach der Ausbildung, ich möchte das Handwerk lernen, um dann auch später wirklich zu wissen, warum ich studiere und das theoretische, wissenschaftliche Wissen auch mit der Praxis gleich was im Hinterkopf zu haben. Und dann habe ich viel gesucht und viel geguckt, was ich hätte vielleicht machen können. Da waren die absonderlichsten Ideen dabei und bin im Endeffekt in Trier gelandet. Und da gab es das Studium Angewandte Biogeographie. Das ist ein Teilbereich der Geographie. Und wenn man das so übersetzt, ist das wie Biologieunterricht vor 200 Jahren. Ganz viel mit Exkursion, rausgehen, Monitoring, kartieren. Also warum was wo wächst und warum was wo lebt weltweit. Und das waren für mich, glaube ich, die tollsten Jahre, weil wir gerade in den Sommersemestern, unser Studium bestand aus Exkursionen. Wir sind durch Moore gewandert, wir haben da die Pflanzengesellschaften analysiert, durch Hangschluchtwälder, Trockenmagerrasen, Schmetterlinge gefangen. Also nicht gefangen und getötet, aber gefangen und einfach es war so ein bisschen eine verrückte Zeit. Nicht wegen des Studiums, sondern einfach, weil es haben sich so Welten geöffnet, was ich unter Gärtnern verstehe. Und das war fantastisch. Das war richtig, richtig toll. Dann bin ich schwanger geworden, hat sich mein Sohnemann angekündigt, mein Herbstkind. Dann habe ich gedacht, so die Moselberge brauche ich eigentlich gar nicht. Ich komme halt doch eher von Berlin, Brandenburg, flach, ich brauche weiten Himmel und bin zurück nach Berlin gegangen. Habe also mit dem Vordiplom Trier verlassen Wobei ich jetzt immer noch ein großes Geschenk aus Trier dabei habe, was ich mir eigentlich selber gemacht habe. Das war diese Vordiplomszulassung und die bestand aus dem Herbarium, was man anlegen musste. Von 250 Pflanzen, die man selber sammelt, bestimmt, herbarisiert und abgibt. Und dann war das wirklich, ja, das war so wie Briefmarken sammeln, nur in, hast du die schon, wo hast du die denn her? Komm, lass mal tauschen. Das war schon ein bisschen schräg. Aber toll, wenn ich die jetzt sehe, das ist, ich bin unfassbar stolz auf dieses Herbarium, was ich angelegt habe. Und es hat meinen Blick unfassbar geschärft. Auf den Wegrand, um zu gucken, kenne ich das, kenne ich nicht. Oh, die Pflanze ist mir hier noch gar nie aufgefallen. Man kriegt so einen Blick für die Ecken in der Natur. Und das habe ich mit nach Berlin genommen, habe in Berlin an der HU zu Ende studiert, also Gartenbauwissenschaften habe ich dann gewechselt. Das ist mir so konventionell. Das habe ich vielleicht gemacht, um einen Abschluss zu haben und habe in der Zeit schon ein Grundstück bewirtschaftet. Das waren 900 Quadratmeter mit der Schwalbenschwanzraupe an den Pastinaken, mit ganz vielen verschiedenen Beeren, mit Feigen, mit ganz tollen Naturecken und habe gedacht, so geht nämlich Gärtnern. Jetzt habe ich so einen Grundstock geschaffen, wie ich das weitermachen möchte. Und dann fing die Arbeitszeit an, die dann begann in einer Institution, die psychisch beeinträchtigte junge Menschen auffängt, organisiert. Ich bin da so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen. Dieser soziale Aspekt, den fand ich schon immer wichtig. Also ich bin auch Ausbilderin. Ich habe da auch den Ausbilderschein gemacht, weil ich dieses Wissensweitergabe ist so wichtig. Weil ohne Wissen, wenn wir nichts wissen, können wir nichts schützen. Und wenn wir nichts schützen, dann geht einfach, dann geht es halt vor die Hunde. Dann haben wir nichts davon gewonnen. Außer, dass wir sagen, oh, hoppla, ist jetzt weg, wenn es uns denn überhaupt auffällt. Und in dieser Institution war das dann so ein bisschen, bin ich halt so reingegangen und gesagt so, ja, und jetzt rette ich die Welt und jetzt machen wir Gärtner ausbilden und dann gehen die raus und die haben auch diese Freude und dieses, die wollen auch Gärtner werden, ist voll toll. War gar nicht so, weil die mit sich selber beschäftigt waren. Die waren halt, wenn Schizophrenie und Halluzination aufeinander trifft und Gefängnis und Drogenerfahrungen und alles Mögliche, dann ist für solche Feinheiten manchmal gar nicht so viel Platz, weil da einfach noch, da geht es dann zum Teil um Medikamente, die eingestellt werden müssen. Und da bin ich hart an meine Werte gekommen, weil ich festgestellt habe, dass Menschen wie Karteikarten durchgeschleust wurden, Hauptsache Gelder fließen. Also es war völlig egal, ob jemand, der fast blind ist, dem wurde versprochen, dass er die Gärtnerausbildung machen kann oder Gartenbaufachhelfer werden kann. Frage ich mich nur, wie soll das gehen, wenn man nichts sehen kann? Dann kann man nicht säen. Dann ist das eine Augenwischerei. Und das fand ich so, sagen wir so, das Verhältnis, unser Arbeitsverhältnis ist da nicht fortgeführt worden, weil ich das so schwierig finde, zu sagen, ich verspreche dir was, was klar ist, was nicht eintreten wird. Und da bin ich, finde ich schwierig. Jeder Mensch, jedes Lebewesen hat eine Würde und da wir müssen mit einer Portion Ehrlichkeit miteinander sprechen. Und wenn manche Sachen nicht gehen, gehen sie nicht. Dann wird es andere Wege geben, die auch gut sind, die für alle gut sind. Und das war auch für mich ein Prozess. Also dieses, was ja deine Frage zwischendurch auch war mit dem Prozess, da bin ich echt, da habe ich gedacht, so, ich bin schon wieder im falschen Film Gärtnern. Ich hör Gärtnern wieder auf, wenn das so ist, wenn das im Grunde nur eine Geldmacherei ist. Und ich bin, glaube ich, allergisch gegen Geldmacherei. Ich weiß nicht, ob man sowas vom Arzt bestätigen lassen kann, aber das war schwierig.
Das heißt, vom Gefühl her war es für dich so, dass es nach außen so gestellt wurde, dass man Menschen mit Einschränkungen hilft und etwas verspricht, was gar nicht erfüllt werden kann, also später im realen Leben, vielleicht innerhalb dieses geschlossenen Ausbildungssystems schon, aber später im freien Markt dann höchstwahrscheinlich nicht mehr, nur damit man Gelder erhält.
Ja, so würde ich das sagen. Mhm. Also es ist schwierig, das waren alles tolle Menschen, jeder für sich. Jedes waren super Persönlichkeiten, die alle ihren Weg gehen und ich wünsche ihnen, dass sie alle jetzt, Jahre später, ich habe ja keinen Kontakt mehr dorthin, aber dass sie jetzt alle einen Schritt weit glücklicher sind und mehr da sind, wo sie auch hin wollen und können. Und da war ein junger Mann, der war Autist und ich sollte sie als Ausbilderin ja mit unterstützen, dass sie für den ersten Arbeitsmarkt, also den Arbeitsmarkt, wo wir alle irgendwie wie so Fische im Becken rumschwimmen, dass sie da bereit zu sind. Und dann sollten Pflanzen auf dem Tisch ausgestellt werden. Die werden immer so in einem Dreieckverband ausgestellt. Das muss ein gewissen, das ist eine Routinearbeit, die geht relativ flüssig, wenn man das weiß, wie es geht. Und dann geht es ratzzack, ratzzack, hinstellen weiter und die nächsten. Und da war ein junger Mann und der war Autist und hatte eine super Begabung. Aber er ist vom Tisch nicht weggekommen, weil diese Töpfe nicht so standen, wie sie in seinem System stehen sollten. Und er ist immer wieder um den Tisch rumgegangen, um die Töpfe noch perfekter reinzustellen. Und fand ich in dem Moment, wie soll ich ihm denn sagen, so hör mal, sag mal jetzt hier, wir müssen jetzt zügig, wenn du später auf dem ersten Arbeitsmarkt bist, muss das schneller gehen oder zügiger gehen. Auf der anderen Seite kann ich auch nicht sagen, jetzt tu mal so, als hättest du keinen Autismus. Also das ist, fand ich schwierig. Und das war aber im Grunde egal. Also meine ganze Ideen dabei, die waren im Grunde egal, weil völlig egal, was bei rauskommt, für ihn wird gezahlt. Für diesen Menschen wird gezahlt. Das war eine Karteikarte, für die wird gezahlt, die wird abgeheftet und wir lassen den im Programm. In der Zeit laufen Gelder. Und das war beim nächsten, ist es wieder so. Und das fand ich echt schwierig für mich. Genau, also das war für mich, das hat mich irritiert. Dieser Umgang. Weil das Erwachen, genau, da war ich, das Erwachen nach der Prüfung kommt sowieso, wenn es dann in unserer Welt, in unserer Arbeitswelt, Zeit gegen Geld, da muss gearbeitet werden und zwar in einem Intervall. Also da kann ich jetzt nicht sagen, oh warte mal, ich muss nochmal 5 Stunden lang einen Topf recht zurechtstellen. Das leistet sich kein Kunde. Kein Kunde sagt so, hey ja natürlich, lassen Sie die Uhr laufen hier mit weiß ich nicht wie viel Euro in der Stunde. Mhm. Genau.
Klar, und ein Arbeitgeber hat auch in irgendeiner Weise eine Erwartungshaltung.
Ja.
Die dann nicht erfüllt wird. Also es wird wahrscheinlich Spannungen auf beiden Seiten geben.
Genau. Und dann die Enttäuschung auch bei dem jungen Menschen, weil der hat ja die Ausbildung. Der denkt ja, oder der ihm ist ja vermittelt worden, dass er jetzt ja was ist. Er hat jetzt ja was. Er hat einen Schein und er möchte ja. Und da ist die Frage, welcher Arbeitgeber, wie viele Arbeitgeber gehen diesen Weg mit.
Mhm. Und du hast dem Ganzen einen Namen gegeben, der ähnlich wie Greenwashing ist. Es ist ja so ein bisschen Greenwashing, aber ein bisschen in eine andere Richtung. Du hast dem Ganzen...
Ja, ich nenne solche Sachen Gartenwashing.
Und ist dir das noch öfter begegnet, wenn du da einen eigenen Begriff für gefunden hast?
Ja, das passiert häufig. Also Gartenwashing ist für mich, kann man runterbrechen, Hochbeete, Insektenhotels, Spezialerden, Spezialdünger, absonderliche Werkzeuge mit irgendwelchen Sonder-, super-, mega-, super-duper Funktion, braucht irgendwie alles kein Mensch. Aber es wird verkauft als erst, wenn du diese Produkte alle hast, erst dann kannst du gärtnern. Aber wenn man mal überlegt, was ein Garten per Definition ist, dann ist ein Garten eine Fläche, auf der gärtnerische Produkte angebaut werden. Da steht nicht, ein Garten ist eine Funktion, wo man erst, oder ein Bereich, wo man erst hingehen darf, wenn man eine Werkzeugkiste oder einen Schuppen oder ein LKW voller Kram hat. Und dann steht da gar nicht. Ein Garten ist eine bewirtschaftete Fläche.
Danach hast du Erfahrungen gemacht in einer Baumschule. Du hast den Job dann gewechselt, bist dann in eine Baumschule gegangen und warst dort in der Beratung tätig, unter anderem. Und ich glaube auch in der Ausbildung. Wie war es da?
Genau. Das war toll. Ich glaube, ich bin in keinem meiner Jobs so viel gelaufen wie dort. Weil mit den Kunden durch die ganzen Baumstämme zu flitzen und dann hierhin und dahin, das war sehr besonders. Das war sehr viel Beinarbeit. Es hat große Freude gemacht, weil ich nochmal eine ganz andere Artenkenntnis gelernt habe. Also ich kenne ja die Artenkenntnis aus dem Biogeografiestudium mit unseren heimischen Pflanzen. Also dieses Herbarium war auch 250 heimische Pflanzen und nicht die ganzen Zierpflanzen aus dem Garten, sondern das war das Heimische. Und dort bin ich in diese ganze Zierkultur, obwohl die Zierpflanzen kannte ich ja auch schon aus meiner Ausbildung, ne? Geranien, die verschiedenen Sorten und Petunien und Stiefmütterchen, Hornfeilchen, alles, was es so als Zierpflanzen, Beet und Balkon, Friedhofsgärtnerei, Stauden, Rabatt, habe ich ja gelernt, aber das sind mehr so die krautigen Pflanzen. In der Baumschule ging es halt weiter mit Gehölzen aus aller Welt, mit den verrücktesten Züchtungen, das hörte ja gar nicht auf. Und da bin ich, also ich bin da tatsächlich, beim Kirschlorbeer wird ja viel hin und her diskutiert, aber mein innerer Monk ist da über diese Glanzmispel gestolpert. Ich finde sie unfassbar hässlich. Und sie wächst auch nicht schön und alle kamen und haben gesagt, oh, das mit den roten Spitzen, das möchte ich mitnehmen. Aber die, ich weiß es nicht, die muss man stark schneiden, damit sie gut austreibt, damit sie immer hübsch ist. Dann kriegt sie herbstbedingt quasi, die kriegt so kleine Flecken auf den Blättern im Herbst. Manchmal kamen die Kunden wieder, haben gesagt, ja, aber da ist ein Fleck drauf. Da sind wir wieder bei der IKEA-Einrichtung. Oh, IKEA wollte ich gar nicht sagen, aber bei der Einrichtung, bei dem Einrichtungsgegenstand, mein Deko-Objekt hat eine Schadstelle. Bitte, ich möchte das reklamieren. Und ich sage, nee, das ist da halt in der Natur. Das ist genetisch in der Pflanze veranlagt. Aber das war Hortensien hoch und runter, Rhododendren hoch und runter. Habe ich verkauft in Massen, aber wirklich mit so Bauchkrummeln, weil ich das nicht verstanden habe. Wenn man einen Garten hat, dann trägt man doch so eine Mitverantwortung oder man hat doch so eine grüne Freude, so eine grüne Seele, so ein grünes Rückgrat, mit so einer grünen Freude. Und das kann doch nicht nur bei Rhododendron, Glanzmispel, Hortensie aufhören. Das muss doch noch weitergehen.
Natürlich verstehe ich das, aber ich frage trotzdem ganz naiv, was ist denn dein Problem? Das ist doch alles grün.
Da ist doch alles Bio und wenn man es in Müll, in Garten, in Wald schmeißt, dann verrottet das auch. Mein Problem ist, dass diese Pflanzen, also ich möchte kein Plant-Bashing machen, zuerst. Als allererstes, das ist total wichtig, weil jede Pflanze hat seine Funktion und seinen Standort und ist toll, dass es sie gibt. Durch diesen globalen Handel, der jetzt eingetreten ist, den wir ja auch nicht mehr zurückdrehen können, den ich ja auch selber total spannend finde, was es für neue Ideen gibt. Und auch im Botanischen Garten waren wir angefragt worden, immer wieder von großen Konzernen. Ach, haben sie da nicht, haben wir geguckt mit großen Blüten aus Ursprungsländern. Aber wir Menschen sind ja auch so eine besondere Geschichte. Ne? Das ist ja auch so eine Sache mit den Menschen. Die kommen da jetzt her und sagen, sie haben alles verstanden und machen so ihr Ding. Und rumpeln irgendwie über alles rüber. Und mir hat in dem Ganzen tatsächlich der Bezug zu diesem Lebendigen und zu dem Wertschätzenden gefehlt. Also wenn ich nur meinen Garten als grünes Wohnzimmer betrachte, brauche ich mich nicht wohnen. Und das ist quasi sehr steril halte. Mit Rollrasen, Thujahecke ist vielleicht die eine Sache, Kirschlorbeer die andere Sache, Glanzmispel, vielleicht noch ein Amberbaum in die Mitte, Hortensien. Auch noch in den schattigen Bereich, dann habe ich einen relativ sterilen Bereich geschaffen. Wenn ich dann da eine andere Pflanze noch behabe, oder beim Rhododendron haben wir ihn jetzt ja ganz viel, den Dickmaulrüssler, dann fällt ein Schaden halt total schnell auf. Und dann bin ich nur noch an der Schadensbegrenzung. Ich bin nur noch am Hinterherrennen, weil mein pseudo-perfektes Bild verrutscht. Es ist doch viel entspannter zu sagen, ich lade Leben ein, ich lade Pflanzen ein, die miteinander harmonieren, die an diesem Standort gut miteinander können. Wenn dann mal da eine Rispenhortensie dazwischen steht, ist ja egal. Aber wir können uns nicht auf der einen Seite über Insektensterben wundern, über Artensterben Sorgen machen. Es gibt ganz viele Menschen, die super empathisch sind, die wirklich auch Ängste entwickeln oder Angst haben, wie sich die Welt weiterentwickelt. Und auf der anderen Seite besteht ein Garten aus Rasen, aus Pool, aus immergrüner Hecke und einer Terrasse, vielleicht noch ein Grillplatz. Ich hatte jetzt auch einen Kommentar, der hat gesagt, ja, nee, aber der Garten gehört uns Menschen ja. Ja, Alter, wenn ich nachts da, ich bin da nachts nicht, da gehört der Garten ganz anderen Tieren. Ganz, da bin ich bin da nicht. Das ist nicht mein Kontrollmittelpunkt, so ein Garten. Und das stört mich. Und das ist, ach, da könnte ich mich manchmal aufregen. Es gibt manchmal so Tage, da rege ich mich über sowas gerne doll auf. Auf der anderen Seite verstehe ich es, wenn Menschen sagen, sie wollen da einfach mal ausatmen und wollen nichts mehr machen und wollen den Kopf ausschalten. Der Kopf ausschalten geht halt besser, wenn man auch nichts tun muss. Und das ist so ein Paradoxon, je steriler ein Garten ist, desto mehr muss man tun. Und irgendwann, das werden immer mehr verstehen. Je naturnaher, je standortangepasster ein Garten gestaltet ist, angelegt ist, mit einer vielseitigen Struktur, desto viel entspannter kann ich im Garten gehen. weil mir nicht jedes braune Blatt auffällt.
Du hast eben schon angesprochen, ihr im Botanischen Garten habt gesagt oder ihr wurdet angefragt.
Ja.
Das war dein nächster kleinerer Garten, wo du gearbeitet hast.
Ganz dezent.
Vielleicht kannst du einmal vom Botanischen Garten Berlin ein bisschen erzählen und was du dort für eine Chance hattest.
Ja, der Botanische Garten ist ja ein fantastischer Ort. Da waren wir früher schon Ostern immer. Meine Mutter hat dann da immer Ostereier versteckt, beziehungsweise sie hat sie auf die Wege geworfen und wir Kinder waren überrascht, was viele Ostereier im Botanischen Garten rumliegen, weil da ja keine Hunde hin dürfen. War das ein besonderer Ort in Berlin. Der ist fantastisch. Die Außenanlage, das wurde ja alles nachgebaut, eine kleine Himalaya, klein Japan, ist ja alles da. Und da war ich in dem Bereich Erhaltung und Forschung, also in einem Bereich, wo die Besucher auch tatsächlich nicht hinkommen. Da ging es darum, dass Pflanzen kultiviert werden, die so besonders sind oder die vermehrt werden, dass man sie eventuell wieder dann in Aktion rauspflanzen kann als rote Listearten. Und da habe ich gearbeitet, als Gärtnerin. Das war ja, wenn man sagt, als Gärtner ist das so ein Traum, im Botanischen Garten arbeiten zu dürfen. Ich habe dort eine Ausbildung angefangen, eine interne, die ich dann leider nicht fertig machen konnte. Und dann ging es weiter mit der Kustos, die Kustoden, die beiden, die sind so toll. Also es gibt so tolle Menschen da draußen, die einfach so unfassbar viel Wissen haben. Da kann man lernen noch und nöcher und die wissen immer noch mal viel mehr. Und das ist so super inspirierend, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die auch so Lust drauf haben, diese Pflanzenwelt auch zu verstehen und noch mehr zu lernen. Und dann ging es tatsächlich so weit, dass ich im Auswahlverfahren war für die Leitung der Außenfläche, für die Produktion, das hieß im Alpengarten, so wird die Fläche genannt, wo die ganzen Stauden produziert werden, die dann Flächen ausbessern oder wo dann die Pflanzen produziert werden, intern für den Garten. Was man einfach beim Botanischen Garten wissen muss, da ist jede Pflanze, hat eine Nummer. Jede Pflanze ist im Grunde ein wissenschaftliches Projekt. Und nicht, wie als ich es gelernt hatte, jede Pflanze ist ein Euro oder Markzeichen, was irgendwie über den Tresen rollt, sondern jede Pflanze ist ein wissenschaftliches Projekt und das ist, fand ich super, super interessant. Ich habe das Bewerbungsverfahren abgebrochen, weil wir in der Familie einen Schicksalsschlag hatten. Das war so, das wünsche ich, wenn ich Feinde hätte, würde ich sowas niemandem wünschen. Deswegen möchte ich das hier auch gar nicht weiter vertiefen, aber das ist der Grund gewesen, warum ich gesagt habe, nee, warte mal. Welche Art von Leben führe ich eigentlich? Ich bin total pflanzenaddicted, naturaddicted. Ich mag, dass meine Kinder gehen. Ich hatte dann mittlerweile dann schon ein zweites Kind. Aber so, warte mal, das müssen wir mal nochmal. Wir müssen mal kurz auf Reset drücken und fragen, was machen wir jetzt eigentlich? Und wie machen wir das eigentlich? Und da habe ich dann den Botanischen Garten verlassen und habe mich neu sortiert.
Und wenn du dich heute an diese Zeit zurückerinnerst, weißt du noch oder kannst du sagen, ob du zu dem Zeitpunkt mit deiner Arbeit, also nicht dem ganzen anderen, ne, klar, sondern mit deiner Arbeit zufrieden warst oder zufrieden gewesen wärst mit dem, was dir beruflich bevorstand? Also meinst du, du wärst dort glücklich geworden?
Ja, also ich glaube, durch diese Drehung, die da im Leben passiert ist oder durch dieses Ereignis, ist mir klar geworden, dass auch wenn ich super, super gerne meine ganzen Ausbildungen gemacht habe, dass ich so eine Art Leistungsideal hinterher. Oder dass ich halt, das macht man halt so, ne? Wenn man aufsteigen will, dann nimmt man halt die Leitungsstelle, wenn sie einem angeboten. Wäre ja blöd. Ich habe das gar nicht in Frage gestellt. Jetzt in der Rückschau, glaube ich, wäre ich dort nicht glücklich geworden, weil das einfach 40 Stunden Arbeit plus 2 Stunden täglich Anfahrt, das wäre 50 Stunden weg gewesen von zu Hause. Ich hätte die Verantwortung total gerne übernommen. Ich hätte total gerne die Stauden produziert. Ich hätte total gerne geguckt und ausprobiert, ob man aus dem Kaukasus die Pflanze so besser kultivieren kann und ob man die so besser. Das hätte ich super gerne gemacht. Aber ich glaube, ich wäre mit diesem, wäre da quasi eingezogen. Und das ist für mich nicht kompatibel gewesen mit einem Leben, wie ich mir das als Mutter vorstelle. Also ich bin sehr gerne Mutter. Ich bin jeden Tag überrascht, was da für Menschen an meiner Seite sind, die ich manchmal gar nicht kenne. Und dann denke ich mir, ich weiß auch gar nicht, in welche Welt ihr wandert. Und jedes Mal, jeden Tag werde ich quasi angefragt, als nach dem Motto, Mama, du bist ja groß, du weißt, was wir tun sollen oder was man tut. Und es ist halt, mir ist durch diesen Bruch, der da reinkam, diese Verantwortung als Mutter sehr bewusst geworden. Und weil, da habe ich mich dann dafür entschieden, habe gesagt, so nee, ich, so schön die Arbeit mit Pflanzen auch ist, so toll der botanische Garten auch ist, ich möchte meine Seele nicht verkaufen oder ich möchte meinen Kindern nicht vorleben, dass man anderen, dass andere dir vorschreiben oder du die Erwartungen zu erfüllen hast, was andere von dir denken, was du tun müsstest. Meine Großmutter, ich hatte mit meiner Großmutter dann telefoniert, weil wir ein sehr enges Verhältnis hatten und die war überhaupt nicht angetan davon, dass ich die Stelle, die ich mir so erarbeitet habe, wo ich endlich als Gärtnerin Karriere machen kann, endlich im Botanischen Garten, endlich einen Job, fest angestellt, unbefristet, im öffentlichen Dienst, das Nonplusultra, Führungsposition, wie und du machst nicht weiter? Also da ist, das war ein absolutes Unverständnis. Und jetzt aus meiner Situation sage ich, es war trotzdem und alle anderen Ideen total richtig und gut, dass ich das so entschieden habe.
Klar, mit dem Abstand kann man das heute so leicht sagen, aber als ich das erste Mal gehört habe, als du mir das erzählt hast, habe ich natürlich auch zuerst mal gedacht, also wenn ich Elternteil wäre, bin ich ja nicht, aber wenn ich es wäre und es hätte so einen Bruch gegeben und ich würde über das Leben nachdenken und ich müsste wieder neu klarkommen irgendwo im Leben, also so einen neuen Anfangspunkt suchen und ich müsste Miete zahlen und ich hätte Kinder zu versorgen oder ein Kind zu versorgen. Ich würde mir doch wahrscheinlich mein erster Gedanke wäre doch, ich suche mir einen sicheren Job, wo ich monatlich mein Geld bekomme und denke vielleicht nicht darüber nach, mich selbstständig zu machen, was ja erstmal gerade am Anfang oder die ersten 3 Jahre, sagt man ja, super schwierig ist. Was hat dich im Inneren dazu bewogen oder was hat dir die innere Sicherheit gegeben, zu sagen, ich mache das?
Ja, das ist so eine Frage, da muss ich jetzt schon fast lachen, weil im Endeffekt weiß ich es nicht, warum ich das gemacht habe. Und ich weiß es auch manchmal im Nachhinein nicht. Ich hatte dann die Idee, ich möchte in Projekten arbeiten und ich möchte Menschen erreichen. Also der Botanische Garten war toll, aber da kommen halt auch nur die Leute hin, die interessiert sind. Aber vielleicht möchte ich ja doch ein bisschen die Welt retten. Und vielleicht möchte ich meinen Kindern auch vorleben, dass man die Welt retten kann und dass es besser ist, dass sie eine Mama haben, die irgendwie glücklich ist und die für was brennt, als wenn sie einen Dienst nach Vorschrift macht, wobei das im Botanischen Garten so nicht gewesen wäre. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine mit dieser sichere Job, das ist... Was ist denn sicher? Also wenn dabei die mentale Gesundheit den Bach runtergeht, dann bricht für Kinder da eine Sicherheit weg. Weil es ist das toll, ich glaube, das Beste für Kinder ist, wenn dieses Mentale und das Psychische auch sicher ist. Egal wie sicher da ich, gut, ich kann mit mir jetzt mit es gibt keine mentale Währung, mit der ich meine Miete bezahlen kann. Das ist logisch. Aber fast kann ich es dir nicht sagen. Ich bin dann über dieses Human Design gestolpert. Diese Persönlichkeitsidee, dass es Menschen gibt, mit verschieden viel Energie. Einfach manche haben so einen inneren Motor. Die meisten Menschen auf dieser Welt haben nach dem System sehr viel Energie und können die jederzeit abrufen. Und es ist so toll, dass es die gibt. Die sind wie so ein, die sind halt immer da. Und die arbeiten, egal was kommt. Und weil es so viele sind, ist das unser Standard. Die Masse ist immer, wenn man die Masse nimmt und daraus dann Mittelwert, dann ist das unser Standard irgendwann. Aber es gibt auch noch andere Menschen. Und es gibt Menschen, die einfach ein bisschen weniger Energie haben. Und wenn die so tun, als hätten sie viel Energie, dann gehen sie kaputt. Und nach diesem System, es gibt dann die Manifestoren und die Generatoren und manifestierende Generatoren, das sind Typen quasi, die sehr viel Energie haben. Und dann gibt es Reflektoren, die haben fast gar keine Energie, die können einfach ganz viel sortieren. Und es gibt Projektoren, die haben so phasenweise, unkontrollierbar phasenweise Energie. Und über das Human Design bin ich drüber gestolpert, dass es sein könnte, ganz eventuell, dass ich in die Schublade der Projektoren gehöre. Und auf einmal hat das so viel Sinn gemacht. Und dann schaue ich mir meine Kinder an, die sind jetzt zufällig auch Projektorenkinder. Wir haben, seit ich das umgelegt habe, dass ich gesagt habe, wir haben manchmal Energie und wenn sie uns zur Verfügung steht, nutzen wir sie hocheffizient und dann aber auch wieder phasenweise nicht. Aber ich habe keinen Knopf, den ich drücken kann, wo ich sage, oh ja, steh auf, Männchen. Bin ich nicht, werde ich nie sein, habe ich versucht und bin da über meine Grenzen gegangen. Und das hat voll Sinn gemacht. Das war so, glaube ich, der Kick dann im Nachhinein.
Das ist auch das, was dich quasi in einem Angestelltenverhältnis bremsen würde, beziehungsweise was dich dort nicht arbeiten lässt oder nicht gut arbeiten lässt, weil du halt nicht, du kannst halt nicht 9-to-5 arbeiten, montags bis freitags.
Genau, und weil das einfach im Gartenbaubereich in der Regel der Fall ist, weil das ist einfach ein handwerklicher Beruf, da haben wir uns an Öffnungszeiten zu halten. Ich weiß nicht, wie viele Kunden verstehen würden, wenn er sagen würde, ach nee, jetzt gerade nicht. Und weil ich mal weiß, dass meine Qualität einfach woanders liegt. Meine Qualität liegt darin, komplexe Zusammenhänge so zu erklären, dass andere Menschen sie verstehen, die nicht Ausbildung, die das nicht gemacht haben und trotzdem danach aus einem Gespräch, aus einer Beratung gehen und sagen so, ah krass, ja natürlich, macht voll Sinn. Das ist, wenn das passiert, das ist mein Resonanzraum. Da feiere ich richtig. Das gibt mir Energie. Und ich finde es so toll, dass es Menschen gibt, die gerne sich mit Zahlen beschäftigen, die Steuerberater sind, die gerne regelmäßig, die auch darin Ruhe finden. Na, es geht nicht um besser oder falsch. Geht es überhaupt nicht, sondern es gibt Menschen, die sind zutiefst befriedigt, wenn sie in den Garten gehen und jeden Tag das Gleiche machen. Oder so Kümmerer, die jedes Pflänzchen und überall nochmal hier tüddeln und da, das ist fantastisch. Aber es gibt halt Menschen dann wie mich, die sagen so, ich pflanze einmal den Samen und dann soll das Schätzchen wachsen. Und dann möchte ich mich damit das nächste Jahr auch nicht mehr groß beschäftigen. Vielleicht gebe ich ab und zu mal einen Schluck Wasser. Aber das ist so eine, daraus habe ich dann für mich, es gibt ja bei mir dann auch das Gartenquiz auf der Seite mit diesen 5 Typen, wie Menschen gärtnern. Und daran ist es mir noch mal mehr bewusst geworden, wie krass dieses Greenwashing oder dieses Gartenwashing ist, was quasi vorgeschrieben wird von einer großen Marketing-Bubble, die im Gartenbau mit dem schlechten Gewissen, mit der Sehnsucht nach Naturverbundenheit spielt, diese Angst ausschlachtet und uns versucht zu erzählen, was richtig ist und was falsch. Aber manche gehen in den Garten und wollen nur da sitzen, wie bei Loriot. Ich will nur hier sitzen. Manchen reicht das.
Jetzt hast du eben schon über einige Stationen oder über einige Arbeitsstationen von dir erzählt. Dabei ging es immer darum, oder du hast oft die Arbeitsstelle gewechselt, weil dir die Arbeit selbst nicht passte, sage ich mal. Also, dass du zum Beispiel nur Rhododendren verkauft hast oder Glanzmispeln oder dass es nur um den Euro ging, Umsatz, den man machen musste, oder bei der anderen Institution, wo es um das Gartenwashing ging. Aber jetzt hast du ja eben erzählt, dass du auch bestimmte Arbeiten nicht machen kannst, weil du immer unterschiedliche Energielevel hast. Also dass du mal energieerfüllt bist und mal nicht. Und dass jetzt das Energielevel bei dir nicht immer montags morgens um 9 parat steht, sondern dass das sehr unterschiedlich ist. Ist dir das damals in den Arbeitsstellen auch schon aufgefallen, dass das ein Problem ist?
Nee, ich würde das auch gar nicht als Problem bezeichnen. Mir ist es nicht aufgefallen. Ich glaube, ich habe eher so gedacht in Richtung, Arbeiten ist halt ein Knochenjob. Ne? Arbeiten muss halt, diese ganzen Glaubenssätze, die ja drin sitzen, ne? Arbeiten muss schwer sein, arbeiten, ohne Fleiß kein Preis, da muss man sich durchboxen. Diese Leistungsabfrage, es war tatsächlich dann so, auf die Frage, als ich in einem Telefonat gefragt habe, sag mal, und geht's dir gut? Und dann hieß es, ne, was heißt denn gut? Ich arbeite. Und das ist so eine völlig, also das ist ja eine sehr merkwürdige Philosophie, was wir vom Arbeiten haben. Ich möchte jetzt nicht, ich sag jetzt ja nicht, dass jeder sich draußen hinsetzen soll und dieses Wort Müßiggang und Muße haben und wirklich Zeit haben und sich die Erlaubnis geben, Dinge zu empfangen und wahrzunehmen und innezuhalten und sich mal anzuschauen, die nehmen wir uns ja gar nicht mehr. Ich meine, Burnout und Depression, das Erschöpfung, das nimmt so krass zu und der Druck geht ja immer weiter. Es ist ja nicht, gut, es gibt Prävention und Resilienztrainings, das gibt es. Die Thematik ist total da, aber wir ändern nichts daran, dass wir das Arbeitssystem überdenken. Das wäre jetzt auch ein bisschen, also ich kann als Gärtnerin nicht das gesamte Arbeitssystem klären. Ich kann nur sagen, ich in meiner kleinen Welt mit meiner Familie kann sagen, ich habe das für mich erkannt. Wir sind in einer krassen Leistungsgesellschaft. Wir haben unglaublich Druck aus unseren Vorgenerationen, wie zu arbeiten, wie Arbeiten auszusehen hat, wie man erfolgreich zu sein hat. Das ist ja klar definiert mit Prestigeprodukten, die man vorzuzeigen hat. Aber dass man sagen kann, so, ich bin gerade tatsächlich, mir geht es einfach richtig gut. Ich fühle mich innerlich friedlich. Ich könnte gerade lachen, weil es mir einfach gut geht. Ich weiß gerade gar nicht, warum. Ich kann dir 100 Sachen erzählen, die gerade beschissen laufen. Aber eigentlich fühle ich mich unfassbar erleichtert. Und das ist mir damals nicht aufgefallen, weil da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Dazu brauchte das erstmal diese Ohrfeige vom lieben Leben, gesagt hat so, nee, Gunhild, da müssen wir nochmal, wir müssen die Karten nochmal neu mischen.
Also man sollte sich vielleicht vergegenwärtigen, dass gute Arbeit nicht darin besteht, dass man abends auf dem Sofa liegt und stöhnt, weil der Rücken so weh tut.
Ja, genau.
Und lass uns mal bitte darüber sprechen, wie es denn zu der Selbstständigkeit kam. Also es gibt ja nicht einen Bruch im Leben oder eine dunkle Zeit im Leben und dann sagt man am nächsten Tag, okay, Mensch, ja gut, dann mache ich mich selbstständig, weil es stellt sich ja erstmal die Frage, womit? Also was will ich denn da überhaupt machen? Was will ich denn bewirken? Was will ich denn mir aufbauen? Wie macht man sowas?
Ja, wie, weiß ich auch nicht. Wie das, ich glaube, es gibt ganz viele Wege. Ich kann nur erzählen, wie es bei mir gewesen ist. Und auch da bin ich, wenn ich das mal so sagen darf, bin ich quasi verleitet worden nach diesem schönen, weil macht man halt so. Was macht man denn bitte schön als Gärtnerin? Naja, komm mal in eine Grillrunde, in eine Abendrunde und sag, du bist Gärtnerin. Dann heißt es, oh, kannst du mal in den Garten kommen? Kannst du mal da bei der Hecke da Rasen, mal Baum schneiden, gucken? Das sind so die allerersten Kontaktpunkte, wo ich gesagt habe, gut, dann mache ich halt das, wenn mir nichts anderes übrig bleibt, mit meiner Selbstständigkeit. Ich hatte schon die Idee, online zu arbeiten, weil ich mich nicht beschränken möchte auf einen örtlichen Raum und weil ich gesagt habe, so ein Wissen und Bock aufs Gärtnern muss eigentlich breit gestreut werden. Das kann ich nicht in einem 1:1 machen. Aber weil das kam dann Anfragen, habe ich gesagt, gut, ich gehe in den Garten, ich mache den Garten schön, ich habe Pflegegärten im Berliner Raum übernommen, hatte Baustellen, die ich regelmäßig gepflegt habe, große Gärten angelegt, hat Spaß gemacht, hat mich jetzt nicht so befriedigt. Ne? War halt auch so ein Job, wo ich sagte, okay, das ist, muss ich jetzt, manche sind da toll, manche, mir hat es nicht so viel Spaß gemacht, aber es war ganz super für mich als Erfahrungswert zu sehen, wie wird mit Gärten in Privatgärten tatsächlich umgegangen und auch wie wenig Ahnung ist da. Gar nicht als Vorwurf, sondern einfach die Feststellung, weil ich bin ja schon mega betriebsblind. Für mich ist das total natürlich. Ich gehe in den Garten und weiß, die Pflanze geht kaputt, weil brauche ich gar nicht nachfragen. Die Pflanze wächst da, die exkaliert da, das Unkraut, brauche ich nicht mehr nachfragen, weil das ist für mich natürlich, weil ich denke, das sieht doch jeder. Ja, aber sieht vielleicht doch nicht jeder. Und ich habe schon immer schon als schon mein erstes Schulpraktikum habe ich schon beim Forst gemacht. Ich habe schon immer so einen gewissen Hang zur Weiternatur. Also beim Garten hört es ja nicht auf. Ich studiere jetzt auch gerade noch für mich, einfach für mein inneres Seelenheil Forstwirtschaft, wie der Garten in größer ist und dass es einfach alles immer zusammenhängt. Ich kann nicht am Gartenzaun aufhören, über Garten und Natur zu reden und irgendwelche die nächsten Do-it-yourself-Hacks rausfeuern. Wir sind alle in einem riesengroßen Komplex. Es sind ständig Wechselwirkungen mit allem. Und dann habe ich bei einem Förster gearbeitet und das war super und habe dann aber im Wald laufen halt Zecken rum, viele Zecken. Und dann habe ich Borreliose bekommen. Und die hat mich massiv ausgenockt. Also Zecken, ich habe für alle, ich finde eigentlich alle Tiere toll. Umweltzusammenhänge finde ich super, aber bei Zecken hört es bei mir auf. Das sind kleine Mistviecher, die kann ich geht nicht. Und ich hatte die Borreliose, die hat bei mir eingeschlagen, das Antibiotikum hat nicht gewirkt. Und während ich so ein bisschen bei dem Förster war und ich noch meine Privatgärten hatte, die ich ja Pflegeverträge hatte, aber mit einer Borreliose, wenn man nur noch breit auf dem Sofa liegt, weil die Borrelien im Körper Party feiern, da gehst du nicht mehr in den Garten. Da ist der Körper deine letzte Ressource und das ist durch. Dann habe ich Subunternehmen gehabt und habe, sagen wir so, wir sind dann, waren die Kunden weg, die Subunternehmer waren mit den Kunden unterwegs und ich lag mit Borreliose auf dem Sofa und habe gedacht, das ist ein Scheißsystem. Das macht mir gar keinen Spaß. Und da war ich dann wieder dieser Muttererhaltungsidee. Ich sagte so, nee, warte mal, so können wir das ja nicht machen. Ich möchte ein tolles Leben haben mit meinen Kindern. Mittlerweile hatten wir dann noch einen Hund, mit dem ich dann aktiv auch draußen war, sie ausgebildet habe, sehr weit. Ich sagte, das ist ja richtig blöd. Ich brauche ein System, eben tatsächlich doch online, Garten und online zusammenzubringen. Und das war meine Idee. Da habe ich viel ausprobiert, habe Workshops gegeben, geguckt, bin über unseren Balkon, also wenn wir gleich nochmal zu ganz Anfang springen, diesen Balkongarten habe ich angefangen, auf Instagram zu teilen, was wir machen, warum wir das machen und so. Und da habe ich gedacht, das muss ja eigentlich irgendwie möglich sein. Und so hat mich dieser Schicksalsschlag hat mich aus dem Botanischen Garten so ein bisschen rauskatapultiert oder habe ich mich raustragen lassen hin zu einer neuen Idee, wer ich als Mutter, als Frau, als Mensch bin. Und die Borreliose dann 2 Jahre hintereinander, Mai, ich glaube, jetzt ist endlich mal Mai, also Mai 26 habe ich keine Borreliose, ich bin schon ganz glücklich, habe ich super überlebt, hat mich absolut in dieses Online-Gärtnern geschoben. Und das waren Erfahrungswerte, die ich gerne gemacht habe. Und ich weiß, es gibt ganz, ganz tolle Gartenbaufirmen da draußen, die einen super Job machen. Ich weiß aber leider auch, dass es Gartenbaufirmen gibt, die einfach, wo ganz wenig Ahnung dahinter ist, wo vielleicht auch ganz wenig Ausbildung dabei ist und die trotzdem Gartenpflege, Hausmeisterjobs übernehmen und Bäume schneiden und Hecken schneiden und beraten und einfach mit nicht so viel Wissen. Und das ist gerade im Gartenbereich eine schwierige Geschichte, weil viel autodidaktisch dabei ist. Selbst das ist schwierig, also selbst das kann ich ja so nicht sagen. Es gibt ganz tolle autodidaktische, sich erlernte Menschen, die sich super mit Rosen auskennen, die alle Kakteen kennen, die super im Thema sind, die voll ökologische Zusammenhänge kennen. Aber es gibt genauso viele Leute, die sagen: So, hier, Hausmeister Gartenservice, Rumpelpumpel und dann geht's los. Und weil der Bedarf da ist, gehen die raus und rocken die Gärten runter. Und das finde ich fatal, weil wir einfach eine Verantwortung als Menschen haben, dass wir nicht nur Asche hinterlassen.
Und da setzt du an mit einem Konzept nach dem phänologischen Kalender. Und das andere ist noch, wir waren ja bei diesem Punkt mit der Selbstständigkeit und da gibt es ja dieses vielleicht leicht abgedroschene Sprichwort mit dem Selbst und ständig. Da hast du ja eben auch schon gesagt, dass dir eigentlich das Selbst viel wichtiger war am Anfang oder wahrscheinlich auch immer noch ist. Also, dass du selbst entscheiden kannst, wann du arbeitest, was du arbeitest, wie du arbeitest. Aber es gibt ja auch den Punkt, wo du dir was überlegt hast, damit es dieses ständig nicht gibt, weil du willst ja auch letztlich, damit dieses Selbst auch klappt, also damit du auch für dein Kind da sein kannst. Diese berühmte Work-Life-Balance, das ist ja auch schon wieder so ein Wort. Genau, aber also was hast du konkret dann entwickelt und gemacht, was du heute auch anbietest?
Ja, selbstständig habe ich gesagt. Das ist das eine. Ich habe so eine Business School mitgemacht für Frauen, die ging über ein Jahr und die haben es ziemlich schnell gesagt, also wer selbstständig ist, ist nicht selbstständig. Der ist kein Unternehmer. Also man muss sich lösen von dem selbstständig hin zum Unternehmertum. Selbst und ständig kann jeder. Sich tothasseln kann jeder. Dafür haben wir so viele Menschen, die das gut und gerne machen können. Aber in dieses Unternehmertum, das ist nochmal, dass man eben ein skalierbares System entwickelt. Und da habe ich dann zuerst gedacht, ich mache so ein Abo-System, ne? Dass ich einmal im Monat ein Q&A mache und dann alle kommen. gib mir alle Fragen. Ich liebe es, Fragen zu beantworten, um Systeme klarzustellen, warum der Rasen da nicht wächst, warum da die Blattläuse sind. Liebe ich. Das ist, weil es eigentlich so sind, das ist so, das kann man halt gleich dann mitnehmen und zu Hause umsetzen und sagen, okay, meinem Garten geht es ein Stück weit besser. Habe ich viel probiert. Ich habe Workshops gegeben, online über Mulchen, über Kompost, über Winterfütterung. Und nach meiner zweiten Borreliose habe ich gedacht, das ist ja auch richtig dumm, diese Borreliose. Die kann ja jedes Mal wieder kommen, wenn ich jetzt anfangen muss im Sommer mit, vielleicht habe ich, sind die ja immer noch da. Aber jetzt, also mir geht's gut, es ist alles okay, mein Körper ist fein, mein Geist ist fit. Habe ich gesagt, nee, ich mache das nochmal anders. Ich möchte weg von diesem schnell businessmäßigen, komm hier in 3 Monaten und dann schakka, schakka. Und alle klatschen, jubeln, pushy, pushy. Will ich nicht, weil das ist die Natur nicht. Der Mond kommt alle 4 Wochen. Wir haben die vier Jahreszeiten. Im phänologischen Kalender haben wir 10 Jahreszeiten. Es schwingt die ganze Zeit. Wir sind die ganze Zeit im ständigen, permanenten Wandel. Und gerade wenn wir jetzt im Natur-, im Gartenbereich unterwegs sind, haben wir halt jedes Jahr genau eine Vegetationsperiode. Nicht 5. Ich kann nicht sagen, oh, die Website ist schade geworden, ich fange sie nochmal an. Wenn der Saatpunkt vorbei ist, dann ist vorbei. Wenn die Brut- und Setzzeiten sind, dann schneide ich in der Zeit keine Hecken mehr. Also da, wir haben, unterliegen da einfach ganz natürlichen und auch gesetzlichen Regelungen. Wäre doch viel besser, wenn wir was Langfristiges machen. Und so ist mein größtes Programm entstanden. Wir haben jetzt dieses Jahr im Mai wieder, das ist in die nächste Runde gekommen, der Jahreskreis. Das sind Menschen aus dem deutschsprachigen Raum. Es war mein Traum. Dieses Jahr ist es tatsächlich so. Aus Luxemburg, Deutschland, Schweiz sind Menschen dabei und wir treffen uns einmal im Monat und klären gärtnerische Themen. Da nehmen wir uns Zeit. Es gibt ein Thema. Das wird richtig so durchexerziert, dass jeder nach Hause kommt und sagt so, ah, natürlich, jetzt macht das Sinn. Das ist eine Stunde, die referiere ich dann. Das nehmen wir dann auch auf, damit es nachgeguckt werden kann. Und im Anschluss hat dann jeder, dann geht das Gespräch los und wir diskutieren oder werden Fragen gestellt, aber ich habe jetzt noch und mir ist aufgefallen. Und dann werden die wirklich konkreten Gartenprobleme gelöst. Das ist unser, der gärtnerische Teil vom Jahreskreis. Und dann treffen wir uns versetzt dazu, auch einmal im Monat, zu einem persönlichen Abend, wo es ein bisschen mehr um den inneren Garten geht. Also um, wie gehe ich tatsächlich mit Druck um oder mit Veränderung oder mit Loslassen oder mit Sterben oder mit was Neues zulassen. Das sind die ganz normale Prozesse, die in jedem Garten ständig passieren. Überall stirbt was, dann keimt was, dann wächst was, dann wird was gefressen. Das ist das Leben, permanent. Das ist ein Jahreskreis. Wir treffen uns aber nicht 12-mal, sondern 10-mal, weil im Winter einfach Pause ist. Da haben die Bäume Pause, da ist Ruhe. Und es gibt schon die ersten Wiederholungstäter, also aus dem letzten Jahr sind einige mit jetzt in diesem Jahr wieder mit dabei, weil es einfach sinnig ist. Es lässt sich halt nicht, es reiht sich nicht ein in dieses Highspeed in 3 Monaten Gewicht verlieren, in 10 Tagen 30 Millionen Euro verdienen, in diesem, wenn es sich schon so überschlägt und man gar nicht weiß, wie noch höher, schneller, weiter. Da ist dieser Jahreskreis und überhaupt meine Kurse eher so ein, kein Gegenpol, aber so ein ruhiges Fahrwasser zu sagen, wenn du Beständigkeit brauchst und wenn du Ruhe haben möchtest und wenn du endlich mal ausatmen möchtest und eine Art von Gelassenheit in dein Leben einladen möchtest, dann machst du sowas mit mir. Und da halte ich den Raum einfach dafür auf.
Und an welche Art Gärtner richtet sich das Programm? Also ist das an spezielle Gärtner gerichtet oder ist das egal? Kann das der Gemüsegärtner genauso wie der Zierpflanzengärtner? Können sich alle daran ihren Teil abholen und umsetzen? Oder sagst du, nee, das ist eher nur für eine bestimmte Zielgruppe?
Es ist auf jeden Fall für eine bestimmte Zielgruppe, was aber nichts mit den verschiedenen gärtnerischen Bereichen zu tun hat. Also es ist für die Zielgruppe die Verantwortung, die weiß, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen, die vielleicht sowieso in ihrem Leben schon ganz viel Verantwortung übernommen hat und auch einen Ruhepol sucht, wo man mal vielleicht wieder Verantwortung abgeben kann, weil es bei mir eben heißt, Garten ist keine Kontrolle, sondern Garten heißt Leben einladen. ohne dass es eine grüne Anarchiehölle wird, wo man völlig überfordert ist. Es lädt die Leute, die sagen, Gunhild, komm mal im Garten und schneid mir die Hecke, die kommen einfach gar nicht, weil es klar ist, das mache ich nicht. Zu mir kommen Menschen, die super wertschätzend sind. Diese Gruppe lebt von so menschlich wertvollen Persönlichkeiten. Diese Gruppe, ich kann das fast gar nicht in Worte fassen, weil das sind Menschen, die halt nicht in erster Reihe stehen und rumschreien. Die vielleicht das auch ein bisschen leid sind. Und das ist so toll zu sehen, wie da Freude wieder erblühen darf und so eine Lebenslust kommt und auch eine Gelassenheit kommt und auch der Raum dabei ist. Manchmal ist es auch traurig, wenn man feststellt, dass die Eltern irgendwie so krass anders gegärtnert haben und sie dann verstehen, warum es einfach so hardcore ist, sich davon zu verabschieden. Und das ist über diese große, über diese Entfernung, wenn man da überlegt, wenn wir Luxemburg, also ich habe mal so eine Karte gemacht, wenn ich alle besuchen wollte, müsste ich genau einmal rund an allen Grenzen entlang fahren, dass es überall Menschen gibt, die das Besondere wiedersehen und die das Besondere wertschätzen und die Schönheit und Leben einladen und sich über sowas Gedanken machen und dabei friedvoll sind und freundlich sind. Und das, ich finde es so ein tollen Gegenpol zu dieser Hetze, diese politische Aufgerührtheit, die gerade so brodelt, dass man sagt, nee, das stimmt nicht. Wir sind die Menschen, die sich Gedanken machen, die sind nicht alleine, die sind nicht abgeschottet. Es gibt ganz viele von diesen Menschen. Und die sammeln sich und die einen haben Gemüse. Im letzten Jahr war eine dabei, die hatte gar keinen Garten, die hatte nur Kübel, die hatte einen Kübelgarten. Manche haben Schrebergarten, manche haben einen Garten am Haus, manche haben den schon 26 Jahre lang, manche haben den gerade eben erst seit 2 Monaten, manche haben hinten noch ein Waldstück dran, manche haben einen ganz kleinen Garten. Bei manchen sind Hunde mit bei, bei manchen sind Kinder mit bei. Also es geht gar nicht um diese Lebenssituation, sondern es geht eher um die Idee, Leben einzuladen und das mit einer Freundlichkeit zu begleiten und vielleicht auch, wenn der Nachbar dann mal wieder ein bisschen komisch guckt oder dann, dass man da sagt, okay, es ist okay, wenn du das so siehst, aber wir müssen da nicht in so einen emotionalen Kampf gehen. Und das sind die Menschen, die da im Jahreskreis sind und das ist ein unfassbares Geschenk.
Und dann gibt es noch die Insight.
Das ist eigentlich mein Lieblingsprodukt. Wenn man jetzt mal so in diesem Produkt spricht, das ist mein liebstes Produkt, weil das ist was ganz Feines. Das ist eine E-Mail-Serie, die kommt 2-mal im Monat und am Anfang des Monats gibt es immer eine Naturreise, die ich einspreche zum jeweiligen Monat, dass wir auch wirklich im Hier und Jetzt sind und nicht im, wie rette ich die Welt oder ich möchte meine Liebe finden oder ich möchte Geld manifestieren oder ich möchte, keine Ahnung, was es da ja für YouTube-Videos ganz viel gibt, dieser Selbstoptimierung. Mir geht es überhaupt nicht um Selbstoptimierung. Jeder Mensch ist schon toll, wie er ist. Also was sollen wir denn da noch groß optimieren? Also wir bringen ja so viel schon mit. Und diese Innenzeit lädt dazu ein, diesen inneren Garten, den wir haben, in Ruhe zu begleiten. Und das ist eine Naturreise, die ich einspreche, die man sich dann anhören kann. Und dazu gibt es Impulsfragen, die einen über den Monat begleiten. Und das ist wie so der phänologische Kalender für einen selbst, für das innere Wachstum. Für das innere Wachstum mit sich selber, mit einer Freundlichkeit in sich selbst und mit einer Gelassenheit in sich selbst. Natürlich, es könnte sein, dass es bei mir immer so ein bisschen naturbezogen hat. So, dass wir jetzt im Juni, könnte es sein, dass da auch ein bisschen Rosen mit dabei waren. Oder im Winter, dass wir da mit Eis uns beschäftigen. Aber auch diese Zeit, also so ein Frühsommer oder ein Spätherbst oder ein Vorfrühling, welche Qualitäten bringt so eine Jahreszeit auch für den Menschen mit? Also was bedeutet Aufbruch? Was bedeutet, wenn jetzt im Frühsommer alles loswächst? Diese geballte Energie, können wir so viel geballte Energie eigentlich aushalten? Ohne zu sagen, warte mal, ich muss hier erst noch schneiden, kontrollieren, das wird mir zu viel. Wie viel halten wir davon aus? Wann können wir im Hochsommer ankommen? Oder sagen wir, ich bin ja eigentlich noch im Frühling oder ich bin schon im Herbst? So, wir sind einfach... Wir verbinden, so wie so eine Rückverbindung zur Natur ist das. das ist die Innenzeit für den inneren Garten und ich mag sie sehr. Ich mag es sehr, diese Reisen einzusprechen, weil ich mich damit selber erde und reinhole in diese Momente, weil die Natur im Jetzt ist. Die ist nicht im Morgen, die ist auch nicht im Nachher und im Vorgestern, sondern die ist gesteuert durch abiotische und biotische Faktoren und das läuft. Irgendwo wird es hinkommen.
Spiegelt sich in all dem nicht irgendwo auch dein Lieblingsslogan wieder, der Garten ist ein Prozess oder alles ist ein Prozess? Denn wenn man den Jahreskreis nimmt und dort nach dem phänologischen Kalender arbeitet oder gärtnert, arbeiten ist dann in dem Moment wahrscheinlich auch das falsche Wort, dann ist der Garten ja in dem Moment auch über das Jahr gesehen auch ein Prozess. Ne? Ich habe den am Anfang sprießen die Knospen an den Bäumen, irgendwann kommen die Blätter raus, die Blüten raus, irgendwann werden Früchte gebildet, dann habe ich irgendwann die Ernte oder ich habe ausgebildete Früchte. Das ist ja ein Prozess innerhalb des Gartens. Dann hast du die Innenzeit, wo der Mensch im Leben irgendwo einen Prozess ja durchlebt und das spiegelt sich bei dir ja immer irgendwo wieder, also diese Prozesse. Und das hast du mir auch erklärt und das fand ich super interessant, dass wir als Menschen oft Ziele erreichen wollen. Und da ist man ja auch wieder, ich sag jetzt mal, auch wieder bei den sozialen Medien, das, was du eben auch alles gesagt hast, ne? Diese ganzen Coaches, die einem sagen, du kannst in 3 Monaten dieses Ziel erreichen, du kannst vom Gewicht her dieses Ziel erreichen oder von deinem Körper her dieses Ziel erreichen, du kannst vom Auto, was du mal besitzen wirst, dieses Ziel erreichen. Es geht immer darum, Ziele zu erreichen. Und da hast du auch gesagt, dass das mental vielleicht nicht gefährlich sein kann, aber mental ungesund sein kann, wenn man sich Ziele setzt, diese auch erreicht, aber dann denkt, das war's. Sondern man muss immer dran denken, dass es dann auch weitergeht. Und auch da hat man ja wieder diesen Prozess. Also wie definierst du, also vielleicht kannst du es auch nochmal in eigenen Worten sagen, wie du das mit den Zielen im Leben siehst. Also ob das beim Gärtnern oder im Leben selbst ist.
Ich mag diese Aussage, das Leben oder der Garten ist ein Prozess immer, den mag ich so gerne, weil es halt so ist. Weil wir können zwar den Zielen nacheifern und das ist auch toll, wenn man Ziele hat. Also wenn man eine Idee hat, in welche Richtung, also ich würde vielleicht gar nicht Ziel sagen, sondern eine Idee hat, in welche Richtung, wo man sich wohlfühlt, also dieses, das ist toll. Es ist nur die Frage, wenn man sich selber mal prüft, also wenn man sich jetzt selber oder wenn du dir auch selber ganz direkt die Frage stellst, du hattest mal ein Ziel und du hast es erreicht, dann hattest du vielleicht dieses Hochgefühl, du hast es erreicht, hast eine Auszeichnung bekommen, hast eine Note bekommen, hast ein Zertifikat bekommen, hast keine Ahnung, hast es erreicht und wie war das Gefühl danach? Also ich habe die Erfahrung gemacht, auch in der Arbeit mit meinen Teilnehmern, mit meinen Kunden, mit Gärtenbesitzern, auch mit mir selber. Ich sehe das an meinen Kindern, dieses absolute Trimmen auf, das ist ein Ziel. Dann kommt danach wie so ein Vakuum, was wir verlernt haben zu definieren. Vielleicht muss man es auch nicht definieren, aber dann kommt ja, um das zu toppen, müsste dann ja dann doch was Höheres oder was Tolleres oder was Besseres kommen. Und in dem Moment, in dem ich sage, okay, habe ich geschafft, aber jetzt kommt das richtig Tolle, werte ich ja das andere, was ich gerade toll fand, ab. Und das ist irgendwie doof. Also da bin ich ja die ganze Zeit in so einem Rhythmus von, ich will was erreichen, ich finde mich toll oder ich finde es toll. Und dann stelle ich fest, es geht ja noch weiter, ich brauche also noch mehr oder was anderes. Und in dem Moment ist der Kreislauf, die Rückkopplung quasi in mir selber, das, was ich gerade eben erreicht hatte, ist ja vielleicht dann doch nicht so viel wert. Und das ist kein cooles Gefühl. Und das ist für mich kein Ziel, das ist nicht erstrebenswert, aber Ziele werden, das ist ja auch, die Ziele sollen messbar sein, die sollen klar abreißbar, gibt ganz viele Definitionen, wenn man googelt, wie sollen Ziele gemacht werden. Ganz, ganz viel. Finde ich schwierig, weil wir damit den Prozess verlieren. Oder uns fällt es irgendwann auf, dass das Leben besteht nicht nur aus einer Aneinanderreihung von grünen Häkchen oder von Häkchen und Kreuzen. Dann kommt das Versagen. Das gehört halt dazu. Wir brauchen das gar nicht bewerten. Das eine, das ist wie in Wellen oder dieser Prozess. Das hört einfach, wenn ich mich löse von dem, jetzt zum Beispiel einfach als Beispiel, mein Studium Forstwirtschaft studiere ich nicht, um später das Ergebnis zu haben, sondern ich finde es toll, mit inspirierenden Menschen zusammen zu sein, mich weiterbilden zu können. Ich genieße es total, in neue Welten einzutauchen. Ich werde irgendwann, by the way, diesen Abschluss erreichen. Aber das ist ja jetzt schon gerade so toll. Und das ist der Prozess. Ist nicht immer einfach. Wir sind in dieser Leistungsgesellschaft. Die ist manchmal gnadenlos. Es geht da über Noten. Es geht überall über Noten, über Gehaltsklassen, über ganz viel. Aber dieser Prozess, der, wenn ich anfange, im Prozess zu denken, dann dürfen auch Themen mit rein, und zwar ganz natürlich, ganz selbstverständlich, die in einem Leistungs- und Zielsystem gar nicht vorkommen. Wieder sind Trennungen, Abschied, Tod, Verletzungen, Verluste. Das ist ja nichts, was ich mir irgendwie als Orden auf die Weste klemme. Das ist, aber es gehört zum Leben dazu. Das gehört verdammt nochmal zu jedem natürlichen Leben dazu. Und deswegen ist es ein Prozess. Also der Garten ist ein Prozess, Leben ist Prozess. Manchmal am Computer auch ein Prozess. Dann sind die halt, das ist einfach, es relativiert ganz viel. Und das finde ich unglaublich wertvoll als Erkenntnis jetzt für mich. Vielleicht ist ja, sagt der eine oder andere jetzt ja auch so, ja krass, stimmt, jetzt eigentlich macht das voll Sinn. Es macht halt voll Sinn, wenn wir rausgehen wollen aus dieser hektischen Bubble.
Ja, und dass man sich vielleicht selber im Inneren nicht auch so eine eigene Leistungsgesellschaft bastelt. Ne? Also, dass ich ein Ziel erreiche und noch ein Stück höher und noch höher, weil dann ist ja die Enttäuschung quasi vorprogrammiert an irgendeinem Punkt.
Ja, genau. Und es gibt einfach als Beispiel, kennt, glaube ich, jeder, wenn ich im Urlaub bin, bin ich entspannt. Alles ist schön. Da wogen die Gräser, es ist furchtbar romantisch, ach, ist das schön. Ich habe Ideen, wie die Pflanzen da sind und das ist alles so, ich habe eine innere Freude. Und ich komme nach Hause und was hindert mich daran, mit dieser inneren Freude durch meine eigene Stadt zu laufen, durch mein eigenes Dorf zu laufen und zu sagen, wenn ich jetzt Gast hier wäre, würde ich jetzt sagen, ach, das ist aber schön hier. Was machen wir? Wir gehen nach Hause und sagen, oh, der Rasen ist jetzt aber schon 2 Wochen nicht geschnitten. Oh, die Hecke, die ist ja, oh, da müssen wir jetzt aber nochmal an, also so kann das ja gar nicht gehen. Aber im Urlaub war es so schön, Frau Rudolf Gunhild, können Sie mal bitte kommen? Komm mal vorbei, ich möchte einen Steppengarten haben, habe ich da gesehen, das war so, ich möchte dieses Urlaubsgefühl haben. Das kann ich mir aber anhand der Pflanzengesellschaft nicht in meinen Garten einkaufen. Das ist ja eine innere Entwicklung. Die Pflanze hat keine Freude. Ich sage das jetzt mal, ich gehe jetzt davon aus, dass Pflanzen nicht sagen, geiler Scheiß, toll, dass ich bei dir bin. Ich bringe übrigens den Urlaub mit. Das ist ja was in uns drin, das Gefühl. Ich bin keine Psychologin. Ich habe für mich nach dieser ersten schweren Situation habe ich tolle Menschen an meiner Seite gehabt, die mich viel weitergebracht haben, die mir viele gute Fragen gestellt haben, die mich sehr nachdenklich gemacht haben und dieses nachdenklich oder nachfühlen dürfen wir, glaube ich, wieder lernen, was wir auch am Anfang hatten, ne? Dieser Müßiggang, Muße, dass wir uns das erlauben, wird jetzt abgestempelt als, ne, du bist aber faul. Was heißt denn faul? Es gibt ein ganz tolles Bild von einer Leiter, dass wenn wir von hier nach da wollen und eine Leiter hochklettern wollen, zum Beispiel zu den Äpfeln, dann ist auf der einen Seite haben wir den Holm und die Sprossen, das sind alles die Ziele, die wir erreichen wollen. Das Ganze, die Ausbildung und noch das Auto und noch den Familienstand und noch das Haus, keine Ahnung. Diese ganzen Ziele, die wir auch öffentlich gut kommunizieren können, was wir haben wollen. Das ist die linke, eine Seite dieser Leiter. Daran richten wir uns. Und die Leiter ist aber nur stabil, wenn wir auf der anderen Seite einen Holm haben und die Sprossen werden dann vervollständigt mit einer gewissen Art von Ruhe, von Ausruhen, von mal den Wolken zu gucken, ob die Mauersegler fliegen, ob die Bienen tatsächlich, da die Mauerbienen immer noch sind. Also dieses, die einen würden sagen faul, ich sage dazu gerne Müßiggang, das gehört unweigerlich zusammen. Wir können nicht Sprossen überspringen, wenn wir nicht und unser Ziel haben, aber immer gepaart mit Ankommen und Dasein und präsent sein. Und wenn wir das schaffen, diese Sprossen zu vervollständigen, dann können wir Schritt für Schritt, dann kommen wir auch beim Apfel an. Das ist ja schon mal, sind wir beim Adam- und Eva-Apfel, fällt mir gerade ein. Fast. So, aber das ist, wir können nicht nur strahlend mit Sternchen durch die Welt hüpfen.
Man kann auch nicht immer nur Sprosse für Sprosse nehmen, sondern man muss auch mal stehen bleiben und in dem Moment bleiben, wo man gerade ist, um sich überhaupt gewahr zu werden, wie eigentlich Leben funktioniert.
Genau, weil nur dadurch, dass wir mal innehalten, wird die Sprosse stabil. Und wenn die stabil ist, dann kann es weitergehen. Auch wenn ich weiß, auf der Ziellinie, sagt man ja, ne, auf der Ziellinie habe ich noch lauter Ideen, was da kommen muss. Aber auf der anderen Seite gehört unweigerlich dazu, so viele Stunden, so viele Momente der Ruhe und des Innehaltens sind notwendig, dass wir uns weiterentwickeln können.
Jetzt habe ich hier noch als Frage stehen, aber ich weiß gar nicht, ob die jetzt noch angebracht ist, weil wir schon so viel gerade quasi darüber gesprochen haben. Aber ich frage dich mal, aber vielleicht sagst du auch, liebe Leute, hört euch einfach die letzte Viertelstunde an. Also gibt es so eine Angewohnheit von Gärtnernden, die dir immer wieder vor Augen geführt wird durch deine KundInnen, wo du sagen würdest, macht genau das nicht, sondern gewöhnt euch direkt an, anders zu gärtnern, um später nicht zum Beispiel in so eine Stresssituation, so eine eigene Stresssituation zu kommen oder ja.
Ja, ich würde dir sagen, kommt alle in den Jahreskreis, ist nicht möglich, weil sonst würde der gesprengt werden. Was aber was ich jedem Gärtner wünsche, ist, dass er sich mit dem Garten wirklich beschäftigt und verbindet. Und zwar mit dem inneren Garten und mit dem Garten, den er unter den Füßen hat. Nicht mit dem Garten im Hochglanzmagazin, nicht mit dem Garten auf Instagram, Pinterest oder aus dem Urlaub, von den Urlaubsfotos, sondern wirklich mit dem, was da ist. Weil das ist echt. Du bist in dem Moment echt. Du mit deinen Problemen, Ängsten, Sorgen, Träumen, du bist in dem Moment echt. Und dein Garten vor dir auch, mit dem Boden, den er hat. Da braucht kein Boden ausgetauscht werden. Da muss nicht im Februar schon Rasen gesät werden, da muss auch kein, das muss dann nicht sein. Also diese Verbindung ist das, dann hat man schon gewonnen. Wir brauchen auch jetzt nicht in einem Waldgarten, sage ich jetzt, ich brauche eine Trockenmagerrasen, weil der Wald hat einfach, das wird da nie so vielfältig sein, das ist Quatsch, sondern wirklich gucken und das ist schonungslos. Das ist manchmal auch ein bisschen brutal, grausam, weil man sich da manchmal auch verabschieden muss von Ideen, von Zielen. Beschäftige dich mit dir selber und mit dem Garten und sei freundlich und wohlwollend. Weil der Garten, die Pflanzen sind nicht da, um dich zu ärgern. Du bist auch nicht da, um dich zu ärgern, sondern wir sind, glaube ich, da, damit wir hier ein schönes Leben haben. Und die Natur auch. Und deswegen, also Nummer eins, never ever change Boden. Außer er ist vergiftet, aber dann wäre das kein Gartenland. Vergifteter Boden wird kein Gartenland. Der Boden hat immer recht. Das ist die DNA von jedem Garten. Dann, wie viel die eigene Ressourcen mal wirklich abzuklopfen, weil pflegeleichter Garten, das ist ja, was ist ein pflegeleichter Garten, heißt Rasenmäher, Rasensprenger und Hecke, ist offiziell deklariert als pflegeleicht, weil man eine Firma extern kommen lassen kann, man kann eine ganz klare Arbeitsanweisung geben und dann ist das weg, aber das ist Ressource Geld, spielt damit rein. Also wenn man die eigene Ressource hat, wie viel Geld habe ich und wie viel Zeit habe ich und wie viel Lust habe ich? Das ist wichtig, das muss man mal checken. Und wenn man sagt, naja, ich habe so 2 Stunden in der Woche, ich habe mäßig Lust, dann ist das ein anderer Garten, als wenn ich sage, ich habe eigentlich nur 1/2 Stunde, aber ich habe richtig Bock. Das wird ein anderer Garten. Und das ist quasi wie so ein Schlüssel. Das ist ja, wenn ich jetzt mit Google spreche, Google kann mir das nicht beantworten, weil Google nie in Gärten reingucken kann oder KI kann nicht in Gärten gucken. Deswegen ist braucht man Menschen, denen man vertraut. Vielleicht gibt es auch Gärtnereien, jeder kann bitte in seine Gärtnerei des Vertrauens gehen und sagen, könnt ihr mal mit in meinen Garten gehen und gucken und dann schauen, ob die Gärtnereien auch dahingehend beraten, dass es um Garten und den Menschen geht und nicht, ah ja, wir haben da noch Thuja im Bestand und Kirschlube hätten wir auch noch und dann schieben ihnen das zusammen. Also prüfe man sich selber mit seinen eigenen Ressourcen und warum man auch einen Garten hat. Hat man den Garten, weil man das so hat oder weil man eigentlich gerne Rasen mäht, machen ja vielleicht, gibt es bestimmt auch Menschen, die gerne Rasen mähen, hat man Garten, um Kinder zu beeindrucken oder Kinder an die Natur heranzuführen, die jetzt klein sind Wie muss dann der Garten aussehen? Oder habe ich einen Garten, der halt am Haus dabei ist? Ich wollte gar keinen Garten, aber jetzt habe ich ihn, so ein Pech. Also das sind so viele verschiedene Ideen. Aber eins kann ich sagen, Boden muss in der Regel nie ausgetauscht werden. Never.
Zum Schluss habe ich immer noch zwei Fragen. Meine erste, letzte Frage. Was sind denn von dir noch Leitersprossen, Ziele, Meilensteine, die du gerne noch erreichen möchtest? Seien es Träumereien oder sei es realistisch, das kannst du dir gerne aussuchen. Ich hätte so die Idee von einem Grünwild-Wunderbuch.
Ja, oder ein Podcast tatsächlich. Also ein Buch, ein Fachbuch schreibe ich die ganze Zeit parallel mit jedem Abend, den ich mit meinen Jahreskreislern zusammensitze, weil ich diese Abende schriftlich zusammenfasse. Das sind jetzt mittlerweile 14, 15 krasse Themen von wie geht ein Schnellkompost oder hin von vom Rasen zur Vielfalt. Das wird irgendwann ein Buch. Ich träume so ein bisschen irgendwann von einem unkomplizierten Podcast, der gar nicht als Belehrung ist oder so Wissensvermittlung. Davon gibt es ganz viel. Du machst ganz wunderbare, du holst ganz wunderbare Menschen. Das ist so dein Stil ans Mikrofon. Und ich hätte gerne, irgendwann habe ich einen Podcast, den man sich auf die Ohren setzt und in seinen Garten sich reinsetzt, um sich da mal hinzusetzen und 10 Minuten, Viertelstunde im Garten zu sitzen. Und dann wird der Blick gelenkt auf irgendwas, was dann halt gerade dran ist, weil jeder hat irgendeinen Busch, mit dem man sich mal, warum das eigentlich so ist, oder kann sich dann vielleicht auch mal gemeinsam aufregen oder eine Naturreise. Das wäre so ein Podcast, hätte ich gern noch. So der Grünwild wunderbare Podcast ohne Format, weil das einfach dann so kommt, wie halt meine Energie dann auch ist. Und irgendwann, wenn ich groß bin, dann habe ich selber einen tollen Garten, in dem auch getanzt werden kann. Also ich liebe ja Tanzen, so Lindy Hop 20er, 30er Jahre Musik, so ein Gartenswing. Das hätte ich gerne mal. Wenn ich groß bin, dann tanzen wir zwischen Gemüsebeeten und Blumenbeeten und Schmetterlingen und so ein bisschen verträumen vielleicht. Mal sehen.
Sehr gut. Meine letzte Frage. Stell dir vor, du könntest dir von irgendwo auf der Welt eine Pflanze aussuchen und du hättest die Garantie, dass sie bei dir im Garten gedeiht. Welche Pflanze wäre das?
Ja, das wäre mal, bei mir wachsen sie schon, das sind tatsächlich Rosen. Also ich finde Rosen, das ist so der Duft, der kommt aus einer anderen Welt, glaube ich. Der ist so fantastisch, die Farben, egal welche Farben und auch, dass sie bewehrt sind, also mit Dornen oder Stacheln, sind es ja botanische Stacheln, gar keine Dornen. Das ist einfach toll. Dann sind die für die Insekten da, dann sind die für Vögel da, dann kann man sie auch abschneiden und sich in die Rose stellen. Man kann sie später noch verwerten. Also Rosen sind für mich schon ein ganz, ganz wertvolles Gehölz. Gehört ja schon zu den Sträuchern und Gehölzen.
Gunhild, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Ich wünsche dir viel Erfolg bei all deinen weiteren Zielen, Zwischenzielen, Meilensteinen, wie du es auch nennen möchtest. Und hiermit würde ich dir das Mikrofon für ein paar abschließende Worte überlassen. Vielen Dank.
Ah, danke. Lieber Jens, es war mir eine große Freude, mit dir über Garten und Prozesse zu philosophieren. Und ich bedanke mich bei allen Zuhörerinnen, dass sie sich die Zeit genommen haben, in eine andere Welt zu tauchen. Und ich wünsche einfach jedem den Garten, dass du den Garten entdecken kannst, der dir gut tut. Innen wie außen. Also das ist, weil ich glaube einfach, wir brauchen mehr glückliche Menschen auf dieser Welt. Und wenn ich dazu ein klitzekleines bisschen beitragen kann, dann würde mich das glücklich machen.
Danke, mach's gut. Das war mein Gespräch mit Gunhild. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewertet sie gerne, kommentiert und abonniert, um auch in Zukunft keine Folge zu verpassen. Alles Wichtige habe ich wieder unter dieser Folge verlinkt, so natürlich auch die Links zu Gunhilds Seite und mehr. War dies die erste Folge, die ihr entdeckt habt, dann hört doch gerne auch die anderen. Ich spreche immer mit Garten-, Natur- und umweltbegeisterten Menschen. Mich findet ihr auch auf Instagram oder auf meinem Blog. Dort erfahrt ihr immer alles Neue zum Podcast oder zu meinem eigenen Garten. Und jetzt heißt es erstmal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal.